Es gibt einen Zustand, über den immer noch zu wenig Menschen sprechen. Du funktionierst, gehst arbeiten, kümmerst dich um andere, du erledigst quasi alles, was erledigt werden muss. Aber innerlich fühlt sich dein Leben plötzlich schwer an. Du bist ständig müde, alles kostet Kraft, du hast wenig Freude an Dingen, die dir früher wichtig waren. Und irgendwann fragst du dich vielleicht, was ist eigentlich mit mir passiert? Und genau diese Frage beleuchten wir heute aus ganz verschiedenen Winkeln und geben euch Anhaltspunkte mit, wie ihr wieder zurück zur inneren Stärke findet. Ich habe eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, die wie immer bei Gesagt gefragt zweigeteilt ist. Im ersten Teil spreche ich mit Unternehmerin Anna Schürle. Sie hat mir im Live-Talk auf der Bühne vom diesjährigen Society Create Festival erzählt, wie sie nach der Geburt ihres ersten Kindes in eine Phase geraten ist, in der sie sich selbst kaum wiedererkannt hat. Sie war komplett überfordert, hatte keine Energie mehr und rutschte in eine postnatale Depression. Und sie erklärt euch, wie sie da wieder Schritt für Schritt rauskam. Sie sagt nämlich, Verletzlichkeit ist eine Superpower. Im zweiten Teil spreche ich dann mit Psychologin und Coachin Linda Marleen Leinweber darüber, welche körperlichen Warnsignale wir alle oft übersehen, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht, was das zum Beispiel auch mit Functional Freeze zu tun hat, und sie gibt ganz konkrete Tipps, wie man seine Energie und Lebensfreude wieder zurückbekommt. Aber zuerst Anna Schürle, live vom Society Create Festival. Anna, du bist Partnerin, Mutter, Unternehmerin, und tatsächlich gab es nach deiner ersten Schwangerschaft für dich eine Phase, in der du dich ein bisschen selbst verloren hast. Erzähl doch mal, wie war das damals für dich?
Seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer Mama werden. Ich war 12, 13 und hatte immer Angst, was ist, wenn ich nicht Kinder kriegen kann? Ich weiß ja auch nicht, es passieren ja solche Dinge. Ich habe es geschafft, ich wurde Mama und habe schon durch die Schwangerschaft durchgemerkt, es ist nicht so, wie ich es von den meisten Frauen erzählt bekomme. Ich habe schon die Verbindung zum Baby im Bauch, ich bin so stolz und ich strecke eigentlich nochmal meinen Bauch mehr raus, als er eigentlich ist. Und ich war immer stolz, dass man meinen Bauch erst im 7. Monat gesehen hat. Und ich wollte, dass mein Baby 2, 3 Tage früher zur Welt kommt, weil ich das als einen Job angesehen habe und andere stolz machen wollte mit meiner Leistung. Wie, ha, ich habe euch überrascht, sie kam nochmal früher. Also es ist total absurd, dieser Gedanke, aber er ist da gewesen. Ein Jahr verging mit meiner ersten Tochter Kaya, wo ich einfach nicht ehrlich mit mir war. Die erste, die mir das gezeigt hat, war eigentlich mein Kind, weil ich sie immer angelächelt habe und immer pretended habe, es ist alles okay und du bist so süß und ich bin so froh, dass du da bist. Und sie guckte mich mit ernstem Blick zurück und hat nicht zurück. Und Babys lächeln ja immer zurück, wenn du ihnen diese Energie
eigentlich
gibst.
Eigentlich schon, ja.
Und sie hat mich mit einem fragenden Blick angeschaut und mir das Gefühl gegeben, dass sie zu mir spricht und sagt, meinst du das auch wirklich so? Einen Tag vor ihrem Geburtstag hatte ich einen Meltdown. Ich habe meinen Mann angeschrien, grundlos, aber nicht einfach angeschrien, sondern seine Reaktion hat mir gezeigt, wow, es läuft echt was schief in mir und mit mir. Und dann habe ich mir Hilfe geholt. Das war wirklich der Moment, wo ich in der Sonne im April auf dem Balkon lag und gesagt habe, es kann so nicht weitergehen.
Würdest du sagen, du warst damals, obwohl du es dir so sehr gewünscht hast, aber warst du bereit, Mutter zu sein? Oder hat dich die Rolle überfordert?
Sie hat mich total überfordert. Heute sage ich immer, es ist ein Unterschied, ob du dir Kinder wünschst oder Mama werden möchtest. Ich wollte auf Teufel komm raus meine Kinder haben. Wieder für das Gesellschaftsbild, wieder eine glückliche, gesunde Familie, so was auch alles dazugehört mit einem, 2 Kindern. Ich war nicht bereit, Mama zu werden.
Du sagtest, dann kam dein Zusammenbruch. Und ich glaube, wir alle merken, dass du eigentlich eine Person bist, die wahnsinnig viel Energie hat. Wie hat sich das damals gezeigt, als du gemerkt hast, bei diesem Zusammenbruch, meine Batterien sind leer, ich kann nicht mehr? Gab es kleine Anzeichen?
Das war ein Verlauf von Tag 1 der Geburt bis zum ersten Geburtstag meiner Tochter, dass ich einfach keine Glückseligkeit mehr gespürt habe. Mich hat nichts erfreut, mich hat nichts traurig gemacht. Die tollsten Dinge könnten passieren, ich könnte mir die teuerste Luxustasche kaufen. Das hat nichts in mir bewegt und ich war einfach leer und ausgelaugt und ich war full of anxiety. Jedes Piepen der Spülmaschine, der Waschmaschine hat mir ein Gefühl gegeben, ich schaffe nichts in meinem Leben, was mache ich hier überhaupt? Da merkst du, ich bin so nicht. Ich bin eine frohe Natur, ich bin euphorisch. Ich begeistere meine Freundinnen für all ihre Vorhaben. Und ich habe einfach nichts mehr zu geben. Und ich erinnere mich an diesen Satz, wo mein Mann mir gegenüber saß, weil diese Konversation hatten wir zu viele, wo er gesagt hat, ich will einfach nur, dass du mir irgendetwas gibst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, da ist die Tür, du darfst gerne gehen, es ist mir scheißegal, weil ich mir selber gerade nichts geben kann. Und das war so der Moment, dass die Männer, so geduldig sie auch sind, so viel Verständnis sie auch aufbringen, und er kann es nicht nachempfinden, was ich da durchgehe. Das Einzige, was ich von ihm erwarten könnte, ist, Geduld zu haben mit mir und meinem Prozess. Aber ich habe schnell gelernt, dass ich mich da rausholen muss.
Wann hast du das erste Mal von einer postnatalen Depression in dem Zusammenhang gesprochen oder dir das vielleicht auch eingestanden?
Das war immer so ein Wort, wo ich denke, boah, wie kann eine Mutter ihr Kind nicht fühlen und nicht lieben oder nicht die Verbindung zu dem Kind haben? Das ist doch furchtbar. Und
hart, ne?
Endete ja genau da. Und ich war wirklich eine Person, die gesagt hat, all diese Klischees werden bei uns nicht passieren. Wir werden alles anders machen. Bei uns wird alles gut gehen. Wir werden richtig gechillte Eltern sein.
Also kein Schlafmangel, kein Chaos,
nein,
kein Identitätsverlust.
Wovon redest du? Und ich war die Helikoptermutter schlechthin. Ich war unter Strom. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe ständig geguckt, ob sie atmet. Keiner durfte sie angucken, anfassen, irgendwas machen. Es war furchtbar. Dieses Gefühl, wo du nicht vom Vertrauen geführt wirst, geleitet wirst, sondern nur von Angst. Es macht einfach keinen Spaß.
Hast du dich damals vielleicht auch ein bisschen geschämt für das, was du gefühlt hast?
Ja, ich würde sagen, ich habe mich vor mir selber geschämt, weil ich mich so enttäuscht habe, weil ich mir das nicht eingestehen wollte, dass ich diese Gedanken, Gefühle empfinde. Und das habe ich lange, lange, lange weggeschoben, bis ich gesagt habe, ja, ich komme auch so nicht weiter. Ich muss ehrlich mit mir selber sein. Und das auszusprechen tut so gut. Es tut so gut, weil keiner wird dich dafür verurteilen, ehrlich zu sein. Keiner wird dich verurteilen, dass du dich gerade nicht gut fühlst und Hilfe brauchst. Und am Ende war es die Rettung. So der Beginn, sich einzugestehen, okay, alleine schaffe ich es gerade nicht und meine Familie hilft mir auch nicht weiter, also muss ich mir externe Hilfe holen.
Absolut. Und ich finde gerade, ne, was eine Frau durchmacht, wenn sie Mutter wird, das weiß man vorher nicht. Das ist Wahnsinn, was auf einen zukommt. Und sich da selbst zu verurteilen dafür, dass man vielleicht gerade mal nicht funktioniert, genau damit müssen wir aufhören. Und deshalb bin ich so froh, dass du heute hier deine persönliche Geschichte teilst und auch wirklich hier Mut machst, weil du bist da wieder rausgekommen, ne? Du konntest lernen, diese neue Rolle in deiner Persönlichkeit mit anzunehmen, weil wir Frauen, wir sind viele. Wir sind nicht nur eine Person, nicht nur Mutter, Unternehmerin, Partnerin, Freundin, Tochter, ne? Wir können so, so vieles sein. Du hast gerade gesagt, du hast dir Hilfe geholt. Wie sah das aus? Was hat dir da am meisten geholfen?
Ich habe mir einen Coach geholt. Also man könnte ganz klassisch sagen, ich bin in Therapie gegangen und habe mir einmal die Woche mit ihm eine Session gegönnt. Das war the greatest invest, das ich in mich investieren könnte. Und da haben wir erstmal ganz viel aufgeräumt. Es gibt ja verschiedene Ansätze von Therapien. Und bei mir war es etwas, wo ich zurückgeguckt habe und verstanden habe, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, wie mein Familienverhältnis ist. Das einmal zu verstehen, aber dieses Bewusstsein zu haben, ist noch nicht die Lösung dazu. Du brauchst deine Tools, du brauchst alltägliche Helfer, die dich immer wieder rausholen, weil man sagt immer so, once you open the door, you will never go back. Und das ist eine unendliche Reise und du musst einfach immer und immer weitergehen. Und manchmal macht's müde und ich frage mich, ich bin einfach leid, an mir selber zu arbeiten, ich will nicht mehr. Aber es ist das schönste und größte Geschenk an dich selbst, diese Zwiebelschichten runter und runter zu kleiden, bis du an den Kern kommst und verstehst, wer du bist, was du willst, was du brauchst, was dich glücklich macht. Und das ist der Kern des Lebens, das ist die Bedeutung für mich. Und ich bin immer noch im Prozess, ich bin immer noch nicht da. Also dieses Event trifft meinen persönlichen Zeitgeist, weil ich jetzt sage, enough is enough, das ist mein Motto für das Jahr 26. Stop mit dem People-Pleasing, stop mit viel zu oft Ja zu anderen zu sagen und viel zu selten Ja zu mir. Ja, habe ich deine Frage beantwortet?
Hast du, absolut.
In diesem ganzen Prozess, als du losgelaufen bist und wieder gesagt hast, okay, ich möchte mich wiederfinden, ich will wieder die Anna sein, die ich kannte, zurück zur Energie, zur Stärke. Gab es einen kleinen Moment, in dem du gemerkt hast, ja, ich komme zurück?
Natürlich gab es den Moment. Ich bin jeden Morgen früh aufgestanden und habe mir diesen Raum gegeben, in dem ich machen konnte, was ich wollte. Zunächst einmal entstand auch darin so eine To-Do-Liste, aber ich habe dann schnell verstanden, so, das stresst mich wiederum, gibt mir wieder Anxiety, wenn mein Kind aufwacht und ich mit meiner schönen Me-Time nicht fertig wurde. Also wache ich auf und höre in mich und denke, was tut mir heute gut? Einfach nur einen Tee trinken oder einen Kaffee trinken oder einen Matcha trinken. Soll ich ins Tagebuch schreiben? Soll ich mich ein bisschen stretchen oder ein bisschen mehr Sport machen? Was tut mir gut? Weil wir Frauen, wir sind nun mal nicht so konstant im Monat durchweg. Ich bin gefühlt zwei Persönlichkeiten und diese zwei Personen brauchen immer wieder was anderes.
Das kennen wir definitiv das, alle.
Und das wird von Jahr zu Jahr intensiver und auch da es zu verstehen und dir das zu geben, was du genau jetzt und heute brauchst, weil nicht jeder Tag ist gleich, das war wichtig. Ich schreibe ins Tagebuch, das ist wie mein kleiner Therapeut, an dem ich einfach, ich lasse alles los, was mich bewegt, was mich bedrückt, was ich unterdrückt habe an Gefühlen, an Emotionen. Ich mache das, was mir Spaß macht. Kochen, schreien, tanzen, spazieren gehen. Und ich muss auch sagen, immer wieder merke ich im Alltag, wenn ich auf dem Rad mit meinen zwei Kindern vorne, auf dem Lastenrad in die Schule und in die Kita fahre, diese Bewegung und an der frischen Luft zu sein, es ist einfach ein ganz anderer Start in den Tag und ich merke immer wieder, I'm alive. Und so dieses Gefühl fehlte mir, dass ich mich so am Leben fühle. Und eins muss ich dir aber sagen, wenn wir immer danach streben, das Glück und die alte Person zu werden, es wird nicht passieren. Wir waren gestern ein anderer Mensch. Wir waren vor 2 Jahren komplett anders. Und das, was dich heute glücklich macht und morgen, ist vielleicht was ganz anderes, als dich in der Vergangenheit glücklich gemacht hat. Ich glaube, das war auch mit dem Mama-Dasein zu verstehen, dass Glück für mich eine andere Bedeutung bekam, als ich es mit 20 hatte.
Absolut. Oh.
Dankeschön.
Wie würdest du denn heute innere Stärke definieren, im Vergleich zu früher vielleicht auch?
Ich sage mal, innere Stärke bedeutet für mich, wenn ich mich verletzlich zeige, egal wo ich bin, egal mit wem ich gerade spreche, weil das macht dich so menschlich, das macht dich so nahbar und so pur und wir sind einfach alle normale Menschen und Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sich mitzuteilen, und den anderen nicht zu pleasen, weil das sage ich immer wieder, weil das mein großer Faktor in der Vergangenheit war, immer anderen zu pleasen, aber auch dich nicht kleiner zu machen, als du bist. Das ist für mich wahre Stärke. Den Wert zu kennen, zu erkennen, was dich glückselig macht. Ich sage nicht glücklich, weil das ist immer so ein sehr kurzer Moment im Leben. Also ich sage immer erfüllt sein und glückselig sein. Das würde ich sagen, ist Stärke für mich.
Du arbeitest ja mittlerweile mit Frauen an Selbstverbindung. Wie kamst du überhaupt dazu? Also durch diese ganze Reise? Erzähl mal.
Ach ja, als ich zweifach Mama wurde, habe ich eine Firma gegründet und wir waren sehr, sehr erfolgreich. Aber wie wir auch schon in der vorherigen Präsentation und Rede gehört haben, muss es nicht Erfolg bedeuten, wenn die Zahlen stimmen. Ich war einfach überfordert und ich hatte das Gefühl, ich kann beiden Seiten nicht 100% geben. Ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich muss irgendwas verändern. Und dann habe ich einen Cut gemacht, habe die Firma verlassen, habe gesagt, ich bin jetzt einfach nur Mama. Diese Zeit habe ich gebraucht, um mich wieder auf so ein Reset zu drücken oder so einen Blank-Page-Moment zu bekommen und das nochmal zu umschreiben. Traurig würde ich es nicht mal bezeichnen oder der aufwühlende Anfang mit meinem ersten Kind war. Es ist auch so ein riesen, das größte Geschenk. Zunächst einmal die Liebe, die du empfindest, aber auch diese Erkenntnisse, die ich mit den Kindern bekam. Das waren meine größten Lehrer oder sind es heute noch im Leben. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was haben wir...
wie du dazu kamst, mit Selbstverbindung zu arbeiten. Aber geh doch auch gerne nochmal darauf ein, wenn du mit den Frauen heute arbeitest, woran merkst du, wo verlieren sich viele?
Da, wo ich mich auch verloren habe, Leuten zu gefallen, nicht genug zu sein. Ich bin erst bei 30-40%, ich muss noch perfekt werden. Dass wir das mal ablegen und einfach mal machen, ohne Angst vor Kritik haben oder davor verurteilt zu werden. Das sage ich mir jeden Morgen, weil ich immer noch nicht da bin, wo ich gerne sein möchte. Und das möchte ich jeder Frau sagen, dass ich bin verheiratet mit einem Ex-Weltmeister. Und manch einer sagt, oh, aber du bist in einer privilegierten Position und du hast aber diese finanzielle Freiheit und kannst das alles ausleben. Aber ich endete trotzdem da, wo ich heute bin. Es ging mir richtig scheiße. Ich habe mein Leben nicht mehr genossen. Nichts hat mich glücklich gemacht. Und das hat bei mir auch irgendwas bewegt, dass ich wirklich diese Community so appreciate, weil ich die Frauen auf Augenhöhe begegne und weiß, dass jeder Mensch, aber vor allem wir Frauen, so einen dicken Rucksack mitschleppen. Und ich möchte ihr das ein Stück abnehmen oder ihr kleine Impulse geben, wie man sich leichter und besser fühlt. Und ich möchte nicht Perfektion ausstrahlen. Ich möchte sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, aber das Leben ist zu schön und zu kurz, dass du miserabel durch die Welt gehst. Let's change it.
Und was ist heute dein wichtigster Tipp, damit du deine Energie behältst, damit du Energie tankst, anstatt sie immer nur wegzugeben quasi?
Ich sage dazu immer im Englischen Self-Preservation. Es ist, wenn wir uns selbst erhalten. Und dazu gehören Dinge wie, ich habe eigentlich keine Lust, zu diesem Dinner zu gehen, aber ich muss es machen, weil es könnte mir was bringen. Oder es stört mich schon die ganze Zeit, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen. Grenzen setzen, deinen eigenen Raum kreieren, damit du da machen kannst, was du willst, aber dass du auch nicht sofort reagierst auf die Dinge, die auf dich einprasseln, sondern dass du in diesem Raum alles verarbeiten kannst. Das hat mir geholfen mit meinen Kindern, die am Morgen, boah, und für mich vollkommen Überforderung und ungeduldig und dann schreie ich nur rum am Morgen. Habe ich gesagt, ach, ich muss hier irgendwas ändern. Und ich sage immer, Boundaries zu setzen, ja zu dir zu sagen. Es ist am Anfang so unangenehm, aber es tut so gut, es ist so befreiend, wenn du öfter ja zu dir sagst und nein zu der anderen Person.
Ich glaube, ja. Hier heute im Publikum bin ich mir sehr sicher, sitzen sehr viele Frauen, die selbst gestalten, die gegründet haben oder gründen wollen, die führen. Und vielleicht sitzt hier auch jemand, der gerade nach außen wahnsinnig stark wirkt, aber sich innerlich eigentlich ein bisschen verloren hat. Anna, was würdest du diesem Menschen hier heute ganz persönlich raten?
Ich würde diese Menschen erstmal umarmen, weil ich glaube, am Ende des Tages wollen wir alle nur geliebt, akzeptiert und gesehen und gefühlt werden und gewertschätzt werden. Und ich würde dieser Person sagen, dass sie nicht alleine damit ist. Und dass da, wo sie heute steht, so schwer dieser Moment und dieses Gefühl sich auch anfühlt, dass sie da sein muss, um stärker da rauszukommen. Also anstelle vor dieser Herausforderung oder diesem Problem wegzurennen, sich dem stellen, sich damit auseinandersetzen, sich nicht im alltäglichen Ablenken mit Urlauben und Spaß und ein Glas Wein mit der Freundin, ich mach's morgen, sondern wirklich, es bedeutet ja auch Arbeit. Das ist nicht mit einem Knopfdruck getan, dass du plötzlich verstehst, was du brauchst und wer du bist, sondern es ist jahrelange Arbeit. Das ist immer das nicht so Erfreuliche, wenn mich Leute fragen, aber was hat dir geholfen und wie hast du es erkannt und was tut dir heute gut? Das ist ein ewiger Prozess, der nicht aufhört. Und ich würde dieser Person sagen, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Such nicht nach anderen, die dir helfen. Natürlich tut es gut, in Gespräche zu gehen. Mir hat es zum Beispiel auch total geholfen, unter Menschen zu kommen. Menschen, die mir gut tun, wo wir gute Energien austauschen. Das gibt mir einfach so ein anderes Level von Gefühl und plötzlich merke ich, so sollte sich das anfühlen. Aber auch zu wissen, das ist eher toxisch. Und ich muss auch noch eine Sache sagen, dass wir uns davon vielleicht auch im Alltag abhängig gemacht haben, nicht gut behandelt zu werden oder nicht glücklich zu sein. Dass wir das als normal empfinden und denken, ja, das ist nun mal das Leben. Und dass wir das vielleicht mal ablegen sollten. Es ist nie zu spät, glücklich zu sein und zu lernen, glücklich zu sein. Und ich möchte, dass ihr diesen Anspruch an euch habt, an euer Leben. Es ist nie zu spät. And let's fucking start today.
Eine Frage, die mir an dieser Stelle persönlich auch noch ganz wichtig ist, weil ich glaube, dadurch, dass wir oft so kritisch mit uns selber sind und eigentlich für uns immer die, ja, selbst die größte Kritikerin sind, ne? Und dann trauen wir uns vielleicht manchmal nicht, obwohl wir wollen. Aus deiner Erfahrung, Anna, was fühlt sich erstmal wie eine Schwäche an, ist es aber eigentlich gar nicht?
Ich würde auch diese Frage mit, zeig dich verletzlich und auch manchmal unwissentlich, greif zum Hörer, ruf Leute an, frag deine Freunde, frag Expertinnen, Expertinnen. Das war bei mir so. Ich hatte in der Vergangenheit eine Matcha-Brand gegründet mit einer Partnerin, die war alles für mich erledigt hat. Sie war so der laufende Motor hinter mir und ich war das Gesicht, die das Produkt nach vorne gehalten hat, bis ich diese Firma dann verlassen habe. Und 3 Jahre später, siehe da, ich gründe eine eigene Matcha-Firma alleine, weil ich mir das beweise, dass ich es alleine kann. Ich brauche keine zweite, keine dritte Person. Ich bin genug und mit meiner Geschwindigkeit, in meinem Tempo schaffe ich das. Und auch da Unsicherheit. Oh Gott, Biozertifizierung, wie mache ich jenes? Ruf einfach an. Nochmal, du erreichst an der anderen Leitung auch einen Menschen, der genauso unsicher ist oder vielleicht total glücklich, dir zu helfen und seine Mission ist erfüllt. Und ich glaube, es ist so wertvoll, mit Bedeutung durchs Leben zu gehen. Und die Bedeutung muss nicht etwas riesig Großes sein. Ihr müsst damit auch nicht euer Geld verdienen. Aber jeden Tag aufs Neue etwas für sich zu tun, was von Bedeutung ist, war für mich, und das ist meine Bedeutung, und Podcasts ist zu sprechen, da fühle ich mich am Leben. Vielleicht fragt ihr euch, what makes me feel most alive? Wo fühle ich mich so richtig, richtig euphorisch und gut? Wo geben mir meine Freunde das größte Kompliment? Welche Fähigkeiten sind es? Aber auch da, es muss nichts Besonderes sein, weil ihr genau so perfekt seid.
Right? Wunderbar, perfekt. Da will ich gar nicht so viel hinzufügen. Das hast du. Ehrlicherweise finde ich aber, das ist das perfekte Schlusswort. Und ich nehme heute hier aus unserem Talk wirklich ganz viel Schönes mit, nämlich, dass Stärke nicht heißt, keine Krise gehabt zu haben, sondern dass es vor allem heißt, sie anzunehmen, sich selbst anzunehmen, mit allem, was man ist, mit allem, was man fühlt, was man sein möchte, mit jedem Zweifel und dann trotzdem vielleicht nach Hilfe zu suchen, vielleicht einfach nur für sich selbst einzustehen, aber vor allem den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Deshalb vielen Dank, Anna.
Danke, Alex. Danke.
Ja, das war die persönliche Geschichte von Anna Schürle. Mich berühren ihre Worte sehr. Ich finde, ihre Geschichte zeigt irgendwie auch, wie schnell man sich selbst verlieren kann, selbst wenn nach außen eigentlich alles funktioniert oder auch gut aussieht. Und ja, viele Menschen merken zwar, dass etwas nicht stimmt, aber sie können es nicht genau einordnen. Und genau bei dieser Einordnung, dabei hilft uns heute Linda Marlene Leinweber. Linda, wie schön, dass du hier bist.
Ja, danke, ich freue mich auch.
Linda, wenn man Anna zuhört, erkennt man einen Zustand, den viele Frauen kennen dürften. Man funktioniert noch, aber innerlich fühlt sich alles schwer an. Was passiert da eigentlich psychologisch?
Ja, da passiert eine ganze Menge und wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum, als man sich das selbst eingestehen will. Also im Fachjargon würde man sagen, das ist eine Cortisol-Dysregulation der HPA-Achse. Hört sich jetzt total, genau, hört sich jetzt ganz kompliziert an, aber um es einfach zu sagen, wenn wir einen akuten Stress erleben, werden Stresshormone ausgeschüttet, unter anderem Cortisol. Da ist die Nebenniere ganz wichtig und dieses Cortisol gibt uns erstmal sehr viel Energie und hilft uns da, ja, diese Phase auch durchzustehen. Und wenn dieser Stress dann aber nicht abklingt, was eigentlich der natürliche Zustand ist von Stress, dann können wir in so eine chronische Stressphase rutschen und da ist einfach nicht genügend Cortisol im Körper da. Das heißt, das ist dann irgendwann aufgebraucht. Und wir spüren nur noch diese innerliche Schwere, wir spüren die Erschöpfung Und da kommen noch so ein paar andere Dinge dazu, dass die Botenstoffe im Gehirn, zum Beispiel Serotonin und Dopamin, nicht mehr so da sind. Ne? Das sind Botenstoffe, die lassen uns glücklich und zufrieden fühlen. Die Sexualhormone sind meistens auch nicht mehr ganz so in ihrer Balance. Und so ist das ganze Nervensystem, das ganze hormonelle System und auch unsere Organe, das vergessen wir oft, einfach unter dieser Belastung, die sehr, sehr lange angehalten hat, so ein bisschen zusammengeklappt.
Ich finde das total interessant, dass du sagst, Cortisol ist dann aufgebraucht. Ich dachte ja immer, der Spiegel ist dann so hoch und wird immer noch höher, aber man kann das aufbrauchen.
Naja, aufbrauchen in Anführungsstrichen, aber die Nebenniere ist dann quasi so überlastet, dass sie nicht mehr hinterherkommt. Genau. Und diese Momente, wo wir in den Peakphasen von unserem Cortisol sind, die sind auch anstrengend, aber die sind okay. Also das kann der Körper handeln, wenn die Stressphase einfach nicht zu lange anhält und wir danach wieder eine Erholung haben. Das ist dann in Ordnung. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber gerade in so einem Zustand wie Geburt eines Kindes, da kommen ja so viele Faktoren auf einmal. Und meistens auch über einen sehr langen Zeitraum picken wir einfach mal nur Schlafmangel raus. Allein das ist ja schon eine Foltermethode. Ja. Die ganze hormonelle Umstellung, die soziale Isolation, die viele Mütter erleben. Und wir haben noch viele, viele weitere. Und es gibt einfach in dem Moment nicht den Ausweg, in Anführungsstrichen, der uns jetzt mal die Erholung schenkt, die wir brauchen würden.
Wenn quasi das ganze System auf Dauer überlastet ist, du hast es ja gerade so schön erklärt, auch mit den ganzen Botenstoffen, welche körperlichen Signale übersehen wir da oft?
Mhm. Da finde ich, kann man sich ganz gut am Nervensystem orientieren. Also im Stress selbst ist ja der Sympathikus aktiv. Das ist so unser körperliches Gaspedal. Und wenn wir im Sympathikus sind, dann ist quasi unser ganzer Körper in so einer starken Konzentration. Ich will das gar nicht so negativ sagen. Das bedeutet aber, wir sind sehr wach, die Herzrate ist leicht erhöht, die ganze Verdauung ist eher darauf eingestellt, nicht so stark zu arbeiten, weil wir müssen ja vielleicht gegen eine Gefahr kämpfen oder wir müssen sehr wachsam sein. Und das merken wir dann auf die Dauer. Also wenn dann nicht der Parasympathikus, das Entspannungssystem, möglichst schnell irgendwann greift, natürlich schnell, dann leidet der Körper. Und das ist bei vielen Menschen Schlafstörungen, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, Störungen im Verdauungssystem, aber vielleicht auch Hautausschläge, die man sich nicht erklären kann. Das Immunsystem kommt da irgendwann nicht mehr hinterher. Die Lust schwindet bei vielen Menschen, also auch die Libido, Zyklusunregelmäßigkeiten bei Frauen, Rücken- und Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Kiefer. Kiefer ist ein Riesenthema, also Pressen, Knirschen, nachts Verspannungen, die dann bis in den Kopf steigen können. Also es ist eine lange Liste und ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Und ich bin auch immer großer Fan davon, diese Frühwarnsignale wirklich ernst zu nehmen und bei sich selber immer mal wieder zu beobachten, weil die kommen relativ schnell meiner Erfahrung nach.
Ich hatte gerade wirklich ein Kopfkino, während du das erzählt hast, und dachte so, kenne ich aus dem Freundeskreis, kenne ich vor allem von Frauen. Mhm. Oje, oje.
Ja.
Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt ein oder auch mehrere dieser Warnsignale einfach sieht, bei sich wirklich merkt und sagt, okay, ich bin irgendwie aus der Balance gekommen, hilft es in dem Moment erstmal wirklich komplett runterzufahren, also vielleicht sich wirklich diese körperliche Ruhe auch zu suchen, oder würdest du sagen, eigentlich kontraproduktiv?
Das hängt ganz stark davon ab, wo die Ursache liegt von deinem Stress. Bei vielen Frauen ist es ja so, dass das Thema Mental Load einfach eine Riesenrolle spielt. Also sie sind zu Hause gefühlt allein verantwortlich dafür, dass alles läuft. Es gibt da eine Care-Arbeit, die nie aufhört. Und da zu sagen, hey, jetzt leg dich mal auf die Couch und entspann dich einfach mal eine halbe Stunde pro Tag, das ist unrealistisch, weil der Kopf, der rast ja weiter. Genau, also wenn wir das gewohnt sind, die ganze Zeit zu funktionieren und funktionieren zu müssen, dann ist diese Einstellung meistens sehr, sehr tief verankert. Das ist schon mal ein Thema, an dem man arbeiten könnte, sollte. Ich muss funktionieren, warum muss ich das eigentlich? Und wie gesagt, ne, dann legst du dich auf die Couch und das Gedankenkreisen geht einfach los und das ist keine Erholung. Und da finde ich es wichtig, dann auch sehr ehrlich auf das System zu gucken, in dem wir zu Hause leben. Und da braucht es dann eine Veränderung von der Struktur, weil es bringt nichts, wenn ich mir als Frau das alleine vornehme, aber ich niemanden habe, der das rundherum mitträgt, dass ich vielleicht mehr Freiraum bekomme, was auch immer ich machen will in diesem Freiraum, ob das dann Sport ist oder ob ich mich mit Freunden treffe oder ja, ob ich vielleicht auch irgendwann mal auf der Couch liege, aber es ist halt meine Entscheidung und dieser Freiraum muss erstmal geschaffen werden in meinen Augen. Also ja, ich würde mich, wenn es irgendwie geht, wirklich versuchen, mit der Ursache für diese Daueranspannung zu beschäftigen.
Wenn man jetzt merkt, okay, mir fehlt die Unterstützung zu Hause, das war auch ein Punkt, den Anna Schüle angesprochen hatte in ihrem Talk. Sie sagte, sie war irgendwann so weit, dass sie dachte, okay, ja, dann geh einfach so. Also, ne, dass sie ihren Mann rauswirft, hat sie nicht gemacht, aber sie war einfach so chronisch überfordert in dem Moment und konnte Hilfe auch gar nicht so gut annehmen. Mit deiner Erfahrung als Psychologin und Coachin, wie würde man so ein Gespräch gut anfangen oder welche Hilfsmittel kannst du vielleicht unseren Hörerinnen da auch mit an die Hand geben?
Also ich finde es erstmal wichtig, nirgends steht in Stein gemeißelt, dass die Frau die gesamte Care-Arbeit leisten muss und den Mental Load und den Emotional Load und den Cognitive Load. Das ist ein Produkt der Sozialisierung. Ne? Frauen werden immer noch nachweislich mehr auf Empathie, Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft erzogen als Männer. Und wir rutschen gerade in Hochstresssituationen in alte Rollenbilder. Auch das ist bewiesen. Und die Geburt eines Kindes ist ein wunderschöner Moment. Ich durfte ihn auch schon erleben. Er ist aber auch ein krasse Ausnahmezustand. Verbunden mit extrem viel Stress. Wenn wir das nicht gut vorbereiten, weil wir auch gar nicht wissen, dass wir das vielleicht in so einem Detail vorbereiten sollten oder können, dann greifen diese alten Rollenmuster. Und das betone ich jetzt deswegen so, weil es mir wichtig ist, dass keine Frau da draußen denkt, ich bin schuld daran, dass ich überlastet bin. Sondern in meinen Augen ist es wirklich ein strukturelles Problem, dass wir immer noch in so einer Ungleichverteilung von Care-Arbeit und Mental Load in den Haushalten sind. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, sehr sachlich da drauf zu schauen und zu gucken, hey, was passiert denn überhaupt alles zu Hause? Macht transparent, was Care-Arbeit und Mental Load für euch bedeutet. Vielleicht wollt ihr es aufschreiben, vielleicht seid ihr Fans von Excel-Tabellen, vielleicht malt ihr einfach zusammen ein großes Bild. Ganz egal, es geht darum, dass diese unsichtbaren To-Do-Listen, die nie enden, und die fehlende Wertschätzung für das, was wir da jeden Tag leisten, dass die erstmal entsteht, dass wir sehen, okay, und dass auch der Partner sieht, das passiert hier eigentlich jeden Tag.
Ja.
Dann ist der zweite Schritt zu überlegen, okay, wer kann denn was gerade leisten und wer will auch gerade was leisten? Und das ist nicht nur davon abhängig, wie viel Zeit ich gegebenenfalls in der Erwerbstätigkeit verbringe, sondern das ist auch davon abhängig, wie viele Ressourcen ich gerade habe. Also wie viel Energie ist da, wie viele Kapazitäten sind da. Und wie gesagt, chronischer Schlafmangel ist eine Foltermethode und wenn ich das als stillende Frau oder auch wenn ich nicht stille und die Flasche gebe, ist es ja trotzdem so, dass meistens die Frauen dann in der Hauptverantwortlichkeit sind, das vielleicht seit Monaten nicht bekommen habe, dann bin ich nicht in meiner vollen Kraft. Und ja, wenn dann Dinge übrig bleiben, die keiner von beiden macht, dann ist der nächste Schritt zu gucken, wie können wir uns Unterstützung von außen holen. Und das kann sein, dass das auch bezahlte Unterstützung ist, aber muss es auch nicht sein. Also ich weiß, das bedeutet Aufwand, aber ich finde, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass wir soziale Systeme auch wieder ein bisschen beleben dürfen und nach Unterstützung fragen dürfen, ob das dann eine Freundin ist mit kleinem Kind, wo man sich vielleicht mit Kochen abwechselt oder ob das Nachbarn sind oder ob das dann doch vielleicht auch mal die eigenen Eltern sind oder die Schwiegereltern, die man aktiv bittet, bestimmte Dinge zu übernehmen. Ich glaube, man muss was für sich finden, was sich frei anfühlt und wo man wirklich merkt, okay, da kann ich mal kurz durchatmen.
Mhm.
Genau, und dann ist es immer wieder nachjustieren. Natürlich klappt das nicht von Anfang an, gerade auch, wenn man Aufgaben jetzt vielleicht als Partner übernimmt, die man vorher nie gemacht hat. Das muss man sich als Partnerin auch sehr, sehr bewusst machen, ne? Also wenn du die Köchin bei euch warst und jetzt übernimmt das vielleicht mal dein Mann, dann wird er das wahrscheinlich nicht so gut von Anfang an machen wie du. Aber das ist okay. Ich vergleiche das auch gerne mit so Prozessen im beruflichen Kontext, wo man einfach sagt, hey, stell dir vor, du bekommst eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen. Das ist völlig normal, dass am Anfang Fehler passieren, dass der Dinge anders macht oder dass die Dinge anders macht, dass man sich immer wieder trifft, drüber redet. Ja, dass man einfach schaut, wie können wir denn voneinander lernen? Und ich glaube, da brauchst sehr, sehr viele Feedbackschleifen und immer wieder in ehrliches Draufschauen.
Absolut. Ich glaube, gerade ne, wenn man anfängt zu üben, Mental Load auch zu verringern, indem man wirklich etwas abgibt und zwar so komplett und nicht nur quasi, okay, ich gebe die Aufgabe ab, aber eigentlich denke ich ja noch permanent darüber nach oder bewerte und schaue, macht er das denn gut oder die, ne? Und ich glaube, sich darin zu üben, denen abzulegen, kann aber wirklich ganz schön schwer sein.
Absolut, weil wenn wir es jahrelang gemacht haben, dann ist es manchmal auch schon so ein bisschen Teil unserer Identität geworden, ne? Also, und es kann auch sein, dass wir unseren Selbstwert auch darüber definieren. Also, ich bin wichtig, wenn Punkt, 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 wenn ich dies oder das erledige, wenn ich super viel schaffe. Also, das ist manchmal schon krass, wie so Glaubenssätze und innere Einstellungen uns eigentlich selbst davon abhalten, wieder zurück in die Kraft zu kommen. Also, wir sabotieren uns manchmal wirklich selbst. Ja.
Hast du uns da vielleicht noch einen Trick, was man vielleicht wirklich so Step by Step ganz im Kleinen auch mal üben kann, um da ein bisschen aus der Selbstsabotage rauszukommen?
Mhm. Ja, wenn das so einfach ginge. Ich glaube, es ist erstmal sehr gut, sich das überhaupt bewusst zu machen und so die Bereiche im Leben zu identifizieren, wo man das selber spürt. Der nächste Schritt ist dann, der Selbstwert speist sich aus gesunden Beziehungen, aus einem Kompetenzerleben und aus Selbstbestimmung. Und wenn ich weiß, okay, das sind so drei große, wichtige Quellen für einen gesunden Selbstwert, dann kann ich auch aktiv Dinge in meinem Leben herbeiführen, die mir helfen, immer wieder meinen Selbstwert zu stärken. Also ich kann gesunde Beziehungen leben und immer mal wieder spüren, okay, wie geht's mir denn damit? Habe ich da auch das Gefühl, dass ich unproduktiv bin, dass ich unwichtig bin? Oder ist es da vielleicht anders? Wie geht's mir, wenn ich Dinge selbstbestimmt mache, also autonom, wenn ich Dinge selbst entscheide? Wie geht's mir da? Wahrscheinlich eigentlich ganz gut in dem Moment. Und genauso bei dem Kompetenzerleben. Ja, du kannst eine super Köchin sein und das war vielleicht bisher ein großer Bereich in deinem Leben. Und wenn du ihn behalten willst, dann darfst du ihn auch behalten, ne? Ich möchte niemandem was wegnehmen. Aber wenn du sagst, ich will den abgeben, okay, wo kann ich mich denn noch kompetent fühlen? Und ist das vielleicht gerade was, was mir mehr Energie gibt, als dass es Energie zieht.
Mhm. Anna hat ja über diese Phase nach ihrer Schwangerschaft gesprochen, aber eben diese Zustände auch, ne, dass man zu viel Mental Load hat oder sich ja einfach schwer tut, Dinge abzugeben, auch wenn man es anfängt zu üben, die entstehen ja auch, wenn man jetzt keine Schwangerschaft hat, wenn man keine Mutter ist, sondern wenn man vielleicht berufliche Umbrüche hatte oder Trennungen oder eben diese langen Phasen von Stress, von denen du vorhin auch gesprochen hast. Warum bringen denn gerade so Veränderungen unser psychisches Gleichgewicht so durcheinander?
Eine Veränderung bedeutet ja für deine Psyche, ich weiß nicht so richtig, was kommt. Mir fehlt die Orientierung und die Kontrolle. Und das ist erstmal per se ein Zustand, den die Psyche gar nicht mag. Wenn es nach ihr ginge, dann würde unser Leben in Routinen weiterlaufen, ja, vorhersehbar, möglichst kontrolliert und sicher. Deswegen ist erstmal eine Veränderung, ein Umbruch, bedeutet einfach ganz viel Stress für unser Nervensystem. Und auch, wie gesagt, ne, Stress ist erstmal nichts Schlimmes. Wir können den gut aushalten, wir können den auch gut regulieren, wenn er A nicht zu lange anhält und wenn B genügend Ressourcen da sind. Und es hängt auch davon ab, wie wir diesen Stress bewerten. Also wenn du sagst, ne, ich fange jetzt einen neuen Job an und ich freue mich da total drauf und es ist mein Traumjob und ich weiß, es wird zwar anstrengend, aber meine innerliche Haltung ist sehr positiv, dann ist es anders, als wenn du denkst, oh mein Gott, ich werde das alles nicht schaffen und es ist jetzt schon schrecklich, das erste Meeting vor so vielen Menschen, ich werde da komplett peinlich stottern oder was auch immer in deinem Kopf sich da abspielt. Also auch diese Komponenten haben eine Auswirkung darauf, wie sich die neue Situation anfühlt. Genau, und vielleicht kann man sich einfach merken, wenn da diese drei Dinge zusammenkommen, es ist unvorhersehbar, nicht kontrollierbar, ich habe im Moment nicht so viele Ressourcen, wie ich dachte, und ich bewerte das Ganze negativ, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird.
Mhm. Wenn ich merke, mein Zustand, dieses Schwierigsein, Schwersein, mir bleibt die Energie aus, ich erkenne mich nicht mehr so wieder, obwohl ich komplett funktioniere. Ich habe von diesem Functional Freeze gelesen und ich fand das irgendwie total interessant, weil ich das Gefühl hatte, das trifft auf ganz schön viele auch so High-Performer irgendwie zu oder kann, ne, manchmal.
Genau, also Functional Freeze, da bezeichnet man so eine Reaktion vom Nervensystem, dass man quasi weiter im Alltag funktioniert. Du bist da so im Autopilot, würde man sagen, ne, in so einem Tunnel. Und fährst da diesen Tunnel entlang und machst eben alles, was von dir verlangt wird. Du pflegst dich, du schmeißt den Haushalt, du gehst zu deiner Lohnarbeit. Aber innerlich fühlst du dich sehr leer. Manchmal fühlst du dich auch taub. Es fühlt sich schwer an. Man hat oft auch aufgehört, Dinge zu machen, die einem früher Spaß gemacht haben. Oder man macht sie vielleicht noch, aber man macht sie mit so einer Haltung von eigentlich ist mir alles egal. Ja, ich glaube, das trifft auf mehr Menschen zu, als sich das vielleicht auch viele eingestehen wollen. Und ich sehe da auch ein ganz großes Problem in unserem Miteinander, weil von außen betrachtet sind es ja in Anführungsstrichen gut funktionierende Menschen.
Ja.
Anne, die haben Erfolg, die sind auch nicht krank an der Arbeit. Also man kann schwer sehen und wir gehen auch meistens nicht in die Tiefe in, ja, vielleicht Smalltalks an der Kaffeemaschine, dass es den Menschen eigentlich überhaupt nicht gut geht.
Wo verlaufen denn da eigentlich die Grenzen zwischen, ich sag mal, einem Functional Freeze, einer Depression oder so einer temporären Erschöpfung?
Mhm. Also es gibt ja auch die funktionale Depression.
Mhm.
Davon spricht man dann, wenn diese Gefühle von innerer Leere, von der Schwere, von der Freudlosigkeit, aber auch verbunden mit sozialer Isolation oder es können auch Gewichtsschwankungen dazukommen, Schlafstörungen, Selbstzweifel bis hin zu Suizidgedanken, wenn das mindestens 2 Wochen täglich anhält. Also wenn das mal nicht so ein Tag ist in der Woche und dann geht's dir wieder 3 Tage gut, sondern wenn das wirklich mindestens 2 Wochen am Stück jeden Tag für dich spürbar ist. Genau, und auch wenn ich eine hochfunktionale Depression habe, ist es in meiner Erfahrung so, dass dann trotzdem irgendwann starke Gefühlsausbrüche dazukommen. Also dass ich diese Maske irgendwann nicht mehr so halten kann, wie ich es vielleicht jahrelang geschafft habe. Kann Weinen sein, vermeintlich grundloses Weinen, ne, dass du selber nicht nachvollziehen kannst, warum denn jetzt. Es kann aber auch eine starke Aggression sein. Also gerade bei Männern zeigen sich Depressionen, depressive Zustände anders als bei Frauen. Und da ist oft eine Aggression dabei. Das hat man früher oft missverstanden, hat es gar nicht dazugeordnet. Aber genau, auf der Male Depression Scale ist das ein ganz wichtiger Faktor. Also darauf kann man auf jeden Fall so ein bisschen achten. Ist das wirklich 2 Wochen am Stück für mich täglich spürbar?
Hm. Ich finde das gerade so schön, wie du gesagt hast, dass das irgendwie auch so ein bisschen ein Problem mit dem Miteinander ist. Wenn ich jetzt jemanden beobachte oder ne, einfach vielleicht auch mal ein bisschen mit offeneren Augen so durch den Freundes- oder Kolleginnenkreis gehe und vielleicht sehe, ich habe das Gefühl, da funktioniert jemand nur. Kann man das einfach so ansprechen?
Ganz, ganz dünnes Eis.
Ding, ne?
Ja. Ja, weil es ist ja extrem übergriffig.
Genau.
Wenn du in dem Moment etwas diagnostizierst, in Anführungsstrichen, ne, also von außen irgendwie jemandem überstülpst, wo du gar nicht weißt, wo dein Gegenüber gerade steht.
Best wären die richtigen Fragen, die man stellen kann, ohne überzustülpen oder übergriffig zu sein.
Ich glaube, die Basis dafür, die richtigen Fragen zu stellen, ist erstmal, dass ihr eine Verbundenheit habt und dass da ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis ist und dass das auch ein geschützter Raum ist, weil du gehst da ja an eine ganz, ganz tiefe Verletzlichkeit rein. Der Mensch, der hat sich ja nicht bewusst entschieden und sagt jetzt, hey, ich funktioniere jetzt, bis ich umkippe, sage ich jetzt mal übertrieben, sondern das ist ja eine Schutzstrategie von der Psyche. Das ist ja eine riesengroße Angst dahinter. Was passiert, wenn ich nicht funktioniere? Und diese Angst, die sprichst du ja in dem Moment indirekt an. Und das darf nur dann da sein, in meinen Augen, ja, wenn der Mensch selbst dazu bereit ist, sich das anzuschauen bei sich und wenn sich das zwischen euch auch ganz sicher anfühlt. Und es kann schon sein, es ist nur die Frage, wie geht's dir?
Ja, auch die kann teilweise schon zu viel sein, ne?
Ja.
Viele Frauen, die jetzt vielleicht auch zuhören, haben garantiert sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Und ich habe oft das Gefühl, dass vor allem sehr leistungsorientierte Menschen auch anfällig sind für so Erschöpfungszustände. An was liegt das?
Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an den Anfang von unserem Gespräch, habe ich ja das Nervensystem angesprochen. Und ne, da haben wir das Gaspedal, den Sympathikus und die Bremse, den Parasympathikus. Und wenn ich jemand bin, der seinen Job sehr liebt, der auch gerne Leistung bringt, was auch per se jetzt erstmal gar nicht schlecht ist, dann neige ich eher dazu, sehr viel Zeit auf dem Gaspedal zu verbringen. Übrigens auch Selbstständige sind sehr gefährdet.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau,
der Erschöpfung zu bekommen, der Erschöpfungsdepression, weil man so für das brennt, was man tut. Dann gibt es vielleicht noch eine entgrenzte Arbeit. Das heißt, ach ja, ich mache zu Hause noch ein bisschen weiter und ach, am Wochenende, das stört mich auch nicht. Natürlich nehme ich meinen Laptop mit in Urlaub.
Ja, weil dann ist es ja schnell erledigt.
Dann ist es ja schnell erledigt und es ist ja auch ein Teil von mir. Come on. Also das ja. ist, sonst hätte ich mich ja nicht selbstständig gemacht. Du siehst, ich spreche da auch ein bisschen aus eigener
Ganz
Erfahrung.
Ganz klar. Ja. Ich schon, ich merke schon.
So, und dann verbringst du da so viel Zeit auf dem Gaspedal, ohne dass du es merkst. Und nochmal, ne, es kann auch sehr viel Spaß machen, aber das heißt nicht, dass sich deswegen die körperlichen Vorgänge verändern. Es wird trotzdem die ganze Zeit Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Es ist trotzdem so, dass deine Verdauung denkt, oh mein Gott, wir können hier nicht in Ruhe verdauen, weil da sitzt ein Säbelzahntiger hinter der nächsten Ecke. Ja. Es ist trotzdem so, dass deine Sexualhormone davon beeinträchtigt sind oder dass dein Immunsystem einfach leidet, weil du die ganze Zeit in dieser Dimension Leistung arbeitest und denkst und fühlst. Das sind wir einfach nicht. Also ich vergleiche das auch gerne mit so einem Yin- und Yang-Symbol. Ne? Wir werden nicht dadurch besser, irgendwie toller, wenn wir uns selber sagen, ich leiste nur, sondern wir schließen ganz explizit eine ganz wichtige Seite von uns aus. Und wir werden erst dann rund und in meinen Augen auch oft richtig gut, wenn wir uns erlauben, beides zu integrieren. Ich nutze da gerne ein Bild von einer Königin oder von einem König und von so einer Kämpferin. Wenn du in diesem Abhaken bist und in dem Funktionieren und Leisten, dann ist es die Kämpferin, die am Start ist oder eben der Kämpfer. Und der hat Dinge, die er zu erledigen will und es ist auch gut, ne? Und er geht da mit Muskelkraft ran und diese Kraft ist aber irgendwann aufgebraucht. Und dafür brauchen wir dann den König oder die Königin. Und das ist so ein bisschen der Parasympathikus für mich. Das ist das Zurücklehnen, sich auch mal überlegen, hey, was ist denn meine Strategie oder was ist meine Struktur für heute? Was brauche ich denn? Und wie kann ich denn vielleicht meine Kräfte so einteilen, dass sie für mich optimal genutzt sind? Und damit sind wir raus aus so einer Bewertung von Parasympathikus ist irgendwie nichts tun, abschalten und faulenzen. Und Sympathikus ist gut leisten und davon will ich mehr, sondern nein, es ist eine Einheit, die funktioniert nur zusammen auf lange Sicht wirklich gut.
Ich finde das ein ganz schönes Bild, weil, wie du sagst, wir bewerten so oft die Ruhe so schlecht, ne? Dass man das so runter macht und irgendwie mal denkt, nein, ich muss doch noch perfekter irgendwie agieren und noch mehr geben. Ja, anstatt dass man Kämpferin und Königin sieht. Ich finde das ein richtig schönes Bild.
Ja, also es ist wirklich eine Einladung, dieses innerliche Zurücklehnen und Durchatmen und mal drüber nachdenken, was mache ich denn hier gerade? Auch sich selber fühlen, ne? Also wie geht's mir denn damit? Habe ich krasse Sehnsüchte, die ich nie ausspreche? Habe ich Bedürfnisse, die komplett hinten runterfallen? Das mal zuzulassen, weil dafür ist ja im Funktionieren nie Zeit.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch eine Frage, die auch ganz schön schwer erstmal sein kann, dieses, was brauche ich eigentlich, was hätte ich gerne, weil da muss man ja schon auch sehr ehrlich zu sich sein, damit man da auch wirklich eine Antwort bekommt, die dann auch eine Veränderung einläuten kann.
Ja, es ist auch manchmal gar nicht so leicht, das überhaupt noch wahrzunehmen, weil wenn ich da die ganze Zeit in diesem Tunnel war, in diesem Funktionstunnel, dann spüre ich mich vielleicht auch gar nicht mehr.
Was hilft denn beim Wahrnehmen?
Ich finde definitiv, dass es hilft, jegliche Form der Reizreduktion mal auszuprobieren. Also ich gebe gerne mit, versuch mal 3 Minuten vermeintlich nichts zu tun. Sei nicht am Handy, lies nichts, schau dir nichts an, sondern versuch wirklich mal 3 Minuten mit dir zu sein und guck mal, was passiert. Oder die nächste Ampel, bei der du warten musst oder der nächste Zug, auf den du warten musst, wenn es jetzt keine 3 Stunden sind.
Versuch ja, bei der Deutschen Bahn weiß man
ja,
nicht.
Das weiß man nicht. Aber wenn es für dich, ne, so sagen wir mal 10 bis 20 Minuten sind, versuch mal nicht in die Ablenkung zu gehen, sondern deinen Körper wahrzunehmen. Okay, wie fühlen sich die Schultern an? Wie fühlt sich mein Bauch an? Was habe ich denn für Gedanken im Kopf, die vielleicht immer mal wiederkommen? Ich bin auch ein großer Fan von Emotionstagebüchern. Das gebe ich meinen Klienten und Klientinnen auch mit. Das sind kurze Fragen, die man vielleicht am Abend kurz vorm Einschlafen mal reflektiert. Das geht so Richtung Dankbarkeitstagebuch. Welcher Moment hat mich heute kurz glücklich gemacht oder zufrieden? Es muss nichts Großes sein. Mhm. Und wo habe ich auch das im Körper gespürt? Und welche Gedanken hatte ich dabei? Und wie geht's mir jetzt, wenn ich das aufschreibe? Genauso aber auch mit Momenten, die schwierig sind. Also was hat mich heute verärgert? Was hat mich wütend gemacht? Was hatte ich da für Gedanken im Kopf? Und wie ist meine Reaktion? Also unterdrücke ich das nur, ne, und versuche die Konflikte zu vermeiden? Oder gehe ich an die Decke und explodiere? Also sich da so ein bisschen besser kennenlernen und schauen, was wiederholt sich? Was gibt mir Kraft? Was zieht mir Kraft? Welche Signale sendet mir mein Körper? Also da gibt's so viele Möglichkeiten, wieder ins Spüren zu kommen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal die Ablenkung, die ja mittlerweile durch Smartphones und Co. Einfach 24/7 verfügbar ist, ja, dass wir das so ein bisschen trainieren, wieder abzulegen.
Und ich sag mal, das muss man ja auch nicht unbedingt ganz alleine machen. Anna hat erzählt, dass Therapie für sie ein ganz wichtiger Schritt war. Und gerade wenn man merkt, mir geht's nicht gut, irgendwie, ich schaff's gerade einfach nicht. Dafür gibt es ja wirklich professionelle Hilfe, auf die man leider hierzulande oft auch lange warten muss. Aber ja, man kann sie sich natürlich auch selber ermöglichen, wenn es denn finanziell verfügbar ist. Nichtsdestotrotz, was passiert denn eigentlich in einer guten Therapie, die Menschen wieder stabilisieren kann?
Am allerwichtigsten ist, dass man sich mit dem Therapeut oder der Therapeutin menschlich wohlfühlt. Das ist vielleicht so ein Faktor, den man total vergisst, weil man erstmal auf die akademischen Hintergründe schaut, ne, und auf die Ausbildung und so und die Tools. Und das ist auch alles wichtig und gut. Aber die therapeutische Beziehung macht bis zu 60% des Heilungserfolgs aus. Und deswegen mache ich da gerne immer wieder drauf aufmerksam. Schaut euch unterschiedliche Menschen an, mit denen ihr arbeiten könntet. Dafür gibt es die probatorischen Sitzungen, also ne, die ersten 5 Sitzungen vor der Diagnose, falls man mit einer Diagnose arbeitet, die nur dem Kennenlernen dienen. Also das ist einfach super wichtig, dass du da auf dein Bauchgefühl hörst und dass du dich ernst genommen fühlst und dass du das Gefühl hast, okay, ich kann mich hier fallen lassen, ich kann hier komplett ehrlich sein. Es ist ein wertfreier Raum und der fühlt sich sicher an. Und wenn das gegeben ist, dann geht es darum, dass man schaut, okay, ich unterstütze dich dabei, also ich als Therapeutin gesprochen, dich besser selbst zu verstehen. Das nennt man motivationale Klärung. Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Was passiert da in deinem Körper? Wenn man sich selbst versteht durch so eine Psychoedukation, dann zeigt sich, dass wir leichter aus der Selbstverurteilung rauskommen. Ne, weil du verstehst, ah, okay, guck mal, das sind die und die Hormone und das war jetzt so und so lange und dann kam noch das dazu und stimmt. Eigentlich ist es ja total nachvollziehbar, dass ich mich so fühle, wie ich fühle. Und das liegt nicht daran, dass ich daran schuld bin, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich blöd bin. Nee, das ist einfach eine logische Konsequenz aus dem, was ich da gerade erlebt habe oder erleben muss.
Das heißt, man lernt eigentlich auch wieder Mitgefühl mit sich selbst zu haben?
Genau. Selbstmitgefühl ist ein ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, diesen sehr, sehr fiesen Selbstdialog, den wir sonst im Alltag auch immer wieder mit uns führen, ne? Du musst und gibt's ja auf alles Mögliche bezogen, du bist hässlich und du schaffst nichts und ja, du bist faul. Das ist ein großes Stück Arbeit, da rauszukommen. Genau, dann weitere Punkte sind so eine Problemaktualisierung und Problembewältigung, nennt man das. Da geht's darum, dass man wirklich immer wieder in den Situationen, die einen sehr herausfordern, dass man die mit in die Therapie nimmt, dass man da schaut, okay, wie könnte eine Lösung aussehen und was ist auch deine Lösung? Also ich bin ein großer Fan davon, dass man zusammen die Lösung findet, die auch zu dem Menschen passt, weil alles andere können wir uns in Lehrbüchern oder im Internet selbst anlesen, ne, was pauschale Tipps sind. Aber es geht ja um den Menschen und um sein Leben und da wieder in diese Kraft zu kommen und zu spüren, ah, okay, guck mal, es gibt da Optionen, die habe ich vorher nicht gesehen und diese Optionen, die kann ich jetzt mit Minischritten ausprobieren und für mich justieren, so dass es zu mir passt und mir dann hoffentlich einfach auch hilft. Und wenn dann schon so eine Grundbasis an Energie wieder da ist, dann geht es natürlich darum, Ressourcen wieder zu aktivieren. Also Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben, die dir früher Kraft gegeben haben, wieder in dein Leben zu holen. Und manchmal sind es wirklich auch Dinge, die man vielleicht in der Kindheit das letzte Mal gemacht hat. weil du dann aufgehört hast zu malen oder weil du aufgehört hast, draußen Badminton zu spielen oder
Wasserrutsche.
Ja, Wasserrutsche. Was auch immer.
Ich weiß gar nicht, wie lustig das sein kann.
Es ist sehr lustig, ja, das merkt man dann mit Kindern wieder. Ja, also genau, es geht so ein bisschen darum, sich wieder zu entdecken mit den eigenen Kraftquellen. Und ich arbeite da auch gerne sehr ganzheitlich. Das heißt, mir ist auch immer wichtig, mal zu gucken, hey, wie geht's denn überhaupt deiner Darmgesundheit? Mhm. Weil dein Darm ist einfach direkt mit deiner Psyche verbunden. Und wenn es da nicht stimmt und du völlig in der Dysbalance bist, dann ist es für deine Psyche auch schwer, ja, aus einer Schwere rauszukommen. Auch das ist nachgewiesen, ne? Entzündungswerte im Darm korrelieren mit depressiven Zuständen im Gehirn. Mhm. Also man kann auch auf die Ernährung schauen. Auch da gibt's tolle Impulse. Ernährung für die Psyche ist ein ganz cooles Buch. Die Beziehungen in deinem Leben spielen eine ganz tragende Rolle. Also zu gucken, wie fühlst du dich überhaupt aufgefangen? Bewegung, Schlaf sind die Grundsäulen dafür, dass wir innerlich einfach funktionieren. Also funktionieren im gesunden Sinne.
Ich glaube ja wirklich, wenn man so einen tollen Menschen dann auch gefunden hat, so einen tollen Therapeuten oder Therapeutin, die einen da wirklich einfach unterstützt in einer schwierigen Phase, wie schön, ne? Weil man einfach auch wieder ein ganz gutes Gefühl für sich bekommt, Mitgefühl, Selbstwirksamkeit, auch wieder selber in die Entscheidung zu kommen und so, ja, einfach sich selbst nochmal wie neu kennenlernt. Also eigentlich kann man das ja nur jedem empfehlen.
Ja, es ist ein Riesenluxus. Ich nutze es für mich selbst auch immer wieder. Weil ich glaube, dass es einfach immer mal wieder Punkte im Leben gibt, wo so ein neutraler Blick von außen einfach total wohltuend ist. Und du bist da auch in einer Beziehung, das muss man sich immer wieder klar machen, in der du nicht bewertet wirst. Und es wäre schön, wenn das selbstverständlicher so im täglichen Miteinander ist, aber es ist wahrscheinlich auch nicht möglich, weil jeder andere Mensch in deinem Leben, sei es dein Partner, deine Partnerin, eine gute Freundin, die hat so eine enge Beziehung zu dir, dass sie einfach nicht mehr neutral sein kann.
Irgendwie ja auch verständlich.
Ja, ne? Genau. Deswegen, ich will da gar niemanden.
Menschen mit eigenen Gefühlen und dieses Päckchen mitbringen.
Ja, und die sollen da ja auch keine Therapeuten ersetzen, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine nur so in diesem Moment, wo du wirklich spürst, ich werde hier so krass, zu 100% ernst genommen. Also ich muss nicht Angst haben, dass das hier irgendwie bagatellisiert wird, was ich erzähle. Dass mir irgendjemand sagt so, ach komm, Zähne zusammenbeißen, das geht schon, Kopf hoch. Nach der Geburt eines Kindes ist das schon normal. Das ist halt nun mal schwer. Man weiß, man kann sich sicher sein, bei einem guten Therapeuten, du bist befreit von solchen Floskeln, die man ja sonst leider schon immer mal wieder im Alltag hören muss.
Ja, und das kann ziemlich bestärkend sein. Also Linda, du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Frei und trotzdem verbunden. Und da geht's darum, wie man in Beziehungen sich selbst bleibt, ja, also sich selbst treu bleibt sozusagen. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, ich sag mal, die Beziehung, die man ja am längsten führt, ist ja eigentlich die zu sich selber. Wie schafft man es denn da, bei sich zu bleiben?
Ja, das ist der Start dafür, dass du dann auch in einer Paarbeziehung bei dir selber bleibst.
Das hängt zusammen.
Ja, genau. Surprise. Es startet wieder bei uns selbst. Genau. Also ich habe das deswegen im Untertitel so benannt, weil ich glaube, es ist ein total wichtiger Faktor, ja, wie so eine Dynamik zwischen zwei Menschen abläuft. Im Endeffekt landen wir wieder bei den Einstellungen, die wir selbst über uns haben. Wenn ich von mir selber denke, ich bin nicht genug oder ich bin nur liebenswert, wenn ich zum Beispiel immer funktioniere, dann sehe ich auch meine Beziehung ganz stark aus dieser Brille. Und es fällt mir extrem schwer, wenn ich nicht an meinem Bindungsstil arbeite, der zu dieser Einstellung geführt hat und der meistens, nicht immer, aber meistens mit den ersten Beziehungserfahrungen in unserem Leben zu tun hat, also mit unseren Eltern oder Geschwistern oder anderen Bezugspersonen. Wenn ich da nicht rangehe und die Wunden heile, dann bleiben diese Muster ganz oft bestehen. Und dafür ist es für mich fast unmöglich, dass ich selbst bin, dass ich mich in der Beziehung wohlfühle, weil ich vielleicht immer noch denke, ah, guck mal, ich wünschte ja, ich wäre liebenswert, aber mein Partner, der zeigt es mir nicht. Aber vielleicht reißt er sich schon ein Bein aus, aber ich kann es selber gar nicht annehmen. Genau, es ist ein Buch, was dir hilft, dich im ersten Teil sehr gut selber zu verstehen, auch so ein bisschen rauszufinden, was habe ich denn für einen Bindungsstil. Ich nehme auch die Leser und Leserinnen mit, ein bisschen in Entwicklungspsychologie, also was passiert schon im Bauch von der Mama und dann direkt nach der Geburt, die ersten Wochen, wie entwickelt sich das Gehirn und warum ist diese Zeit so krass prägend für uns? Was macht uns da auch so vulnerabel für alle Erfahrungen und Einflüsse? Und dann im zweiten großen Teil geht es darum, das in der Anwendung für sich in der Beziehung selbst zu gestalten. Also wie kann ich denn Konflikte gestalten, dass es gesünder ist? Wie gehe ich in der Kommunikation um? Wie sieht es in der Sexualität aus? Aber auch bei Herausforderungen wie Eifersucht oder ja, wir werden vom Paar zur Familie bis hin zu, es gab einen Betrug und ihr habt euch als Paar entschieden, jetzt aber eine Beziehung 2.0 zu starten.
Also ich werde mir das direkt kaufen, wirklich. Ich finde, ich habe gerade so auch so nachgedacht, so, ja, doch, weil ich glaube wirklich jeder, der auch schon, ne, jetzt vielleicht nicht, seitdem er 17 ist, in der 20-jährigen Beziehung ist und so gemeinsam irgendwie so durchs Leben gewachsen ist, so, jeder, der vielleicht auch schon mal, ja, Trennungen hinter sich hat, mehrere langjährige Beziehungen, kommt, glaube ich, irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt, was ist denn mein Bindungsmuster? Warum zur Hölle klappt das irgendwie nicht? Ja, oder ne? Was ist eigentlich los? Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, die Antworten könnte man oder zumindest sehr viele Denkanstöße könnte man in deinem Buch finden.
Ja, das war die Intention, es zu schreiben, genau. Und da würde ich mich freuen, wenn du fündig wirst.
Linda, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich nehme wirklich einiges mit, vor allem Kriegerin und Königin gehört beides zusammen.
Das freut mich. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du was mitnimmst und ich hoffe, ihr da draußen habt auch was für euch gefunden.
Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr das Gefühl habt, sie könnte irgendjemand helfen, dann schickt sie gern einer Freundin oder einem Freund weiter, weil manchmal ist ja genau so ein Gespräch der erste Moment, in dem man merkt, ich bin damit nicht allein. Und wenn ihr vielleicht selbst schon solche Erfahrungen gemacht habt, freue ich mich, wenn ihr euren Weg in den Kommentaren teilt. Und in 2 Wochen heißt es dann wieder, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.